Am heutigen zweiten Sonntag im Mai, der ja bekanntlich immer Muttertag ist, möchte ich mich in der Predigt auf den Schöpfergott konzentrieren, der Gott, der uns geschaffen hat. Gott haben wir ja eigentlich gelernt, mit Vater unser im Himmel anzusprechen, so nach dem O-Ton Jesu. Das hat er seinen Jüngern beigebracht und uns. Und ich habe in dieser Woche festgestellt, das hatte ich schon fast vergessen, nur fast, dass in Deutschland der Vatertag ja anders gefeiert wird wie in Österreich. In Deutschland ist an Christi Himmelfahrt immer Vatertag. In Österreich ist es im Juni irgendwann an einem Sonntag. Und so hat es sich jetzt ereignet, was auch nicht die Regel ist, dass der Vatertag in Deutschland vor dem Muttertag gefeiert wird. Also Vatertag war in Deutschland schon, heute haben wir Muttertag. Aber wie wir gerade eben schon in der Einleitung gehört haben, letztlich ist doch egal, worüber wir reden, über Vaterschaft oder über Mutterschaft, Gott doch der, der jede Mutterschaft und jede Vaterschaft begründet. Denn er ist der Schöpfer und er ist das große Vorbild für jede Mutter und für jeden Vater. Können wir das so sagen? So bitte ich heute Morgen besonders, dass alle Mütter sich auch gleich angesprochen fühlen, wenn wir von Paulus zum Beispiel diesen Satz hören, aller Vaterschaft im Himmel und auf Erden. Sind die Mütter auch mit drin? Auch Mutterschaft, Vaterschaft und Mutterschaft im Himmel und auf Erden. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es da, er, also der Vater im Himmel, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Merkt ihr schon, wie man versucht, mit den neuen Übersetzungen dieses Verständnis auch uns zu helfen, besser hineinzufinden. Gott ist nicht ein Mann, das wissen wir ja schon längst. Gott ist nicht ein Mann, auch wenn wir ihn mit Vater anreden. Gott ist Gott. Ja, und er hat uns geschaffen als Menschen, in seinem Ebenbild, als Mann und Frau hat er uns geschaffen, die sich ergänzen. Das muss sich ergänzen, dann gibt es ein ganzes Bild. Ex Audi haben wir gehört, das ist der Name dieses Sonntags heute. Wir befinden uns jetzt 6 Sonntage nach Ostern und dieser Sonntag ist jetzt der Sonntag vor dem nächsten großen Fest, vor dem Pfingstfest. Und das merken wir dann, weil da ja dieser interessante Feiertag vorgeschaltet ist, den die meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig verstehen, noch den Namen kennen, noch die Bedeutung, Christi Himmelfahrt, was das auch immer sein mag. Und dann kommt Pfingsten. Und Ex Audi, das kommt einfach aus einem Psalmwort, wo es heißt am Anfang, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Höre meine Stimme, wenn ich rufe. Und im Predigtext heute ruft Paulus Gott an und betet und bittet für dich und für mich. Er betet für Väter und für Mütter in Christus. Für uns betet er heute Morgen. Und es ist eine gewaltige Fürbitte, die er hier aufbaut. Eine ganz gewaltige Fürbitte, die er im 3. Kapitel im Epheserbrief dann endlich auch zum Ausdruck bekommt. Er fängt schon im 1. Kapitel an. Setzt an, aber dann hat er wieder einen anderen Gedanken, den er noch reinholt. Im 2. Kapitel setzt er an, dann geht er nochmal weiter und im 3. Kapitel spricht er es dann endlich aus, worauf er hinaus will. Und wir merken, wie er am Staunen ist über den gewaltigen und herrlichen Gott in Jesus Christus. Er ist überwältigt und er schließt dann diesen Text mit einem Lobpreis, mit einer Doxologie ab. Ich lese uns mal diesen Text vor. Das sind die Verse 14 bis 21 im 3. Kapitel des Epheserbriefes. Deshalb, also was er jetzt alles entwickelt hat und auf Gott geschaut hat und vor Gott steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gotteshülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit dieser Predigttext. Die ersten Worte des Epheserbriefes, wenn wir jetzt mal die zwei Begrüßungssätze weglassen, die ersten Worte des Epheserbriefes heißen: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wir haben den Eindruck, wenn wir so lesen, dass Paulus diesen Brief in einer Gebetshaltung liest. Er ist mitten in der Anbetung und in dem Dank drin. Natürlich glaube ich, dass er alle Briefe in gewisser Weise in eine Gebetshaltung geschrieben hat, aber gerade der Epheserbrief offenbart, dass er hier ganz intensiv in dieser Gebetshaltung ist. Und er fordert die Leser auf, also uns jetzt auf, wenn wir diese Zeilen so lesen, den Schatz zu entdecken. Den Schatz zu entdecken, der darin besteht, dass wir Söhne und Töchter, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, nicht nur Kinder, wir sind Erben Gottes. Wir haben etwas zu erben. Und wir dürfen uns nicht nur so nennen, wir sind es wirklich. Wir, die wir hier sitzen, die, die sich versammeln heute Morgen, um Gottesdienst zu feiern, um den Gott in Jesus Christus zu ehren, wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben Gottes. Da gibt es ganz schön was zu erben. Und er schreibt weiter: Welch ein Geschenk ist es, Jesus von Nazareth, den Christus, als meinen Bruder, als meinen Freund, als meinen Herrn und Heiland zu kennen. Was hat er gemacht? Wir haben es schon gesungen. Er hat alles gegeben für mich. Er hat sein Leben für mich aufgeopfert. Und dabei hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt. Ist er erhöht worden? Das ist das, was eigentlich Christi Himmelfahrt bedeutet. Das ist eigentlich das, was wir an diesem Feiertag bedenken. Christus wird erhöht, er wird intronisiert, er setzt sich zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Wir kennen es aus dem Glaubensbekenntnis, wo wir das ja sagen. Das ist eigentlich etwas Gewaltiges und das gibt der Feiertag, glaube ich, überhaupt nicht her. Von unserem Empfinden her, ja, Christi Himmelfahrt. Ist schön, wenn wir wandern gehen, das war super. Aber der eigentliche Gedanke des Glaubens, der dahinter steckt, ist gewaltig. Und Paulus möchte uns da hineinnehmen. Was hat Christus gemacht? Christus, der, den wir Freund und Bruder nennen, ist das Oberhaupt über dem Universum. Er hat alles in seiner Hand, Leben und Tod. Er hat sich auf den Ehrenplatz zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Er ist der Herr. Er ist der Herrscher des Himmels und der Erde. Er bringt den Himmel und die Erde. Er bringt die Transzendenz und die Immanenz. Er bringt das Ewige und das Zeitige in Berührung. In Christus kommt es zusammen. Und in Christus offenbart sich die Fülle. Das ist ein Lieblingswort im Epheserbrief. In Christus offenbart sich die Fülle. Stellen wir uns ein großes Gefäß vor, eine große Vase, die übervoll gefüllt ist, überläuft. Fülle. Er bringt uns die Fülle. ein überlaufendes Gefäß der Gnade Gottes, der Güte, der Freimütigkeit, der Barmherzigkeit Gottes. Aus dieser Textpassage kommt übrigens auch unser Anbetungslied »Herr, öffne du mir die Augen«. Das werden wir gleich auch noch singen. Es ist der Wunsch, den der Paulus in diesen Zeilen hat. Er ist Gott so nah, er steht so direkt vor dem Thron Gottes und möchte gerne uns mitnehmen, dass wir diese Wahrnehmung auch haben, dass wir auf einmal merken, welch gewaltiger Gott da vor uns ist. Unser Gott. Es ist die Bitte des Paulus für uns, dass wir das wirklich und tatsächlich wahrnehmen. Denn diese Wahrnehmung, das Gefühl für das Großartige des Glaubens, das geht uns so schnell im alltäglichen Leben verlustig. Es zerrinnt uns wie trockener Sand durch die Finger. Ja, wir sind Christen, ja, wir haben Jesus lieb, ja, wir ehren unseren Gott, aber irgendwie geht uns dieser Sensus verloren, ganz schnell durch die Routine, durch den Alltag, durch das, was alles so wichtig erscheint für uns in unserem Leben. Und das wissen wir. Und deshalb ist es heute Morgen auch so wichtig, dass wir Paulus zu Wort kommen lassen, wo er uns erinnern und ermutigen will, unsere Augen zu öffnen für die Herrlichkeit Gottes. Sie ist nämlich hier. Sie ist hier. Mitten unter uns, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch, da ist die Herrlichkeit Gottes vorhanden. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, dass ich wahrnehme, dass ich nicht hier sitze und sage, ja, wie schön, aber irgendwie perlt das so an dem Alltag ab. Das ist der Wunsch also des Paulus, das beschreibt er hier in seinen Worten. Am Anfang unseres Predigttextes reißt es Paulus auch förmlich von den Füßen. Er kann gar nicht mehr stehen bleiben. Er stellt sich nicht typisch jüdisch hin, gerade die Arme ausgebreitet und betet so, wie ein jüdischer Mann normalerweise Gott anbeten würde, sondern es hält ihn nicht mehr auf den Füßen. Er knickt ein, er kniet. Die Anbetung des Vaters im Himmel, des rechten Vaters, des Gottes aller Vaterschaft und aller Mutterschaft. Das ist die Anbetung des Gottes, den wir nicht so sehr als lieber Papa, den wir gerne auf dem Schoß sitzen, anbeten. Den wir nicht so sehr als Freund oder Kumpel den Arm über die Schulter hängen. Sondern es ist der Heilige, es ist der herrliche Gott, es ist der gewaltige Gott, der über alle Maßen Erhabene, den wir erheben sollen. Deshalb, schreibt Paulus, beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. So steht Paulus also jetzt da, aber worum bittet er denn jetzt? Was ist denn seine Bitte? Was liegt ihm so auf dem Herzen, was er unbedingt für uns möchte? Er bittet, dass wir von Gott Kraft bekommen durch den Heiligen Geist und dadurch stark werden an unserem inneren Menschen. Viele Wörter drin, die manche schon verstehen, andere noch nicht so ganz verstehen. Er bittet, und es geht immer um dieselbe Bitte, aber jetzt ändern sich die Bilder. Er bittet, dass unser Leben, dass Christus aufgrund unseres Glaubens so in unseren Herzen wohnt. Er bittet, dass Christus aufgrund unseres Glaubens in unseren Herzen wohnt. Und dann das nächste Bild, er bittet, dass unser Leben in der Liebe Gottes, in der Liebe Christi verwurzelt, das ist ein organisches Bild, verwurzelt ist und auf dem Fundament der Liebe gegründet ist. Dann haben wir wieder so ein statisches Bild. Das, sagt er, ist die Voraussetzung, um die Dimensionen, wir haben etwas gehört von Breite, von Länge, von Höhe, von Tiefe, zu erfassen, die wir nur gemeinsam und miteinander erfassen. Beziehungsweise schreibt er auch, wir können es verstehen lernen, was die Liebe Christi ist. Wir können es. Schauen wir uns also die Bilder mal ganz kurz an. Wir sollen Kraft an unserem inneren Menschen bekommen, heißt es. Und die Frage ist, was ist denn der innere Mensch? Wer ist denn das? Unser innerer Mensch? Er ist der glaubende Mensch in uns. Das ist der innere Mensch, der glaubende Mensch in uns. Das, was glaubt, das, was mit Christus verbunden ist, der glaubende Mensch. Das Vertrauen zu Gott soll durch die Hilfe des Heiligen Geistes erstarken. Unser Vertrauen zu Gott soll durch Gottes Hilfe, Heiliger Geist, stark werden. Interessanterweise hat Paulus ganz am Anfang des Epheserbriefes davon gesprochen, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist wieder ein anderes Bild und bedeutet so viel wie wir haben die Bestätigung Gottes, dass wir Kinder Gottes sind. Da könnten wir jetzt fragen, reicht das denn nicht? Wir haben die Besiedlung, ja, wir sind getauft. Reicht doch. Jetzt wissen wir, dass wir Kinder Gottes sind. Passt, kommen alle in den Himmel. Und jetzt sagt er aber, dass wir den Heiligen Geist weiter brauchen. Wir brauchen ihn, weil er mit diesem Bild versucht, uns deutlich zu machen, unser Glaube ist nicht etwas Statisches. Ich kann nicht sagen, nur weil ich vor 20 Jahren mal Jesus ein klares Ja gegeben habe, gilt das jetzt für immer und ewig. Unser Glaube ist nichts Statisches. Das ist nicht ein Stück Beton. Ich gieße Beton irgendwo hinein, lasse es hart werden, das hält ewig. So ist nicht unser Glaube. Ist nicht statisch, sondern unser Glaube ist dynamisch. Er ist organisch, er wächst. Und entweder wächst er weiter oder er wächst zurück. Ihr wisst, was zurückwachsen ist, oder? Stirbt. Es heißt also, es muss wachsen. Es soll sich weiter ausbreiten. Und das wünscht uns Paulus, dass das geschieht. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist weiterhin und wir brauchen ihn immer mehr, um das zu werden, was wir sind. Ergibt das einen Sinn? Wir brauchen den Heiligen Geist immer mehr, immer weiter, um das zu werden, was wir sind. Um das zu tun, schreibt Paulus in diesen Zeilen, um das zu tun, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat, dass wir es tun. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Wir können uns also nicht hinsetzen und sagen, ja, wir sind ja Christen. Bei mir ist alles Paletti. Getauft, gehöre zu einer Gemeinde, gehe Gottesdienst, besuche vielleicht einen Hausgang. Das ist alles gut, das ist alles wichtig. Aber ein lebendiges Leben im Glauben ist noch ein Stückchen mehr. Das Ziel unseres Glaubens, schreibt Paulus an dieser einen Stelle, ist, dass wir zum Ruhm der Macht und der Herrlichkeit Gottes beitragen. Das, was wir leben, das, was wir tun, denken, reden, soll helfen, dass der Ruhm der Macht und der Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet, dass Menschen über uns von Gott wissen. Unser Leben soll ein Zeugnis dafür sein, dass Gott da ist. Und nicht nur, dass er da ist, dass er ein gewaltiger, ein liebender, ein barmherziger Gott ist. Das soll unser Leben hergeben als Christen. Und das nicht auf unseren Wegen, so wie wir das für richtig halten, sondern so, wie es Gott für uns vorbereitet hat. Wir müssen herausfinden, was hat Gott denn für mich vorbereitet? Was soll ich denn tun? Was ist denn der Weg, den ich gehen soll? Sodass ich das tue und da meine Erfüllung finde, wo Gott schon alles vorbereitet hat für mich. Das ist das, was Paulus uns hier sagt. Spannend. Paulus denkt bei seinem zweiten Bild mit dem Wohnen Christi in uns nicht an eine zeitweilige Vermietung. Gibt es ja auch, ja. Unser Herz, unser Leben soll ja eine Wohnung sein für Gott, Es soll aber nicht nur ein Wochenendhaus sein, zum Beispiel. Ein Wochenendhaus, wo Jesus, wenn er mal Gelegenheit findet, neben seinen vielen, was er zu tun hat, dann mal kommt und sich erholt bei uns. So ist das nicht gemeint. Es geht um eine dauerhafte Innewohnung. Christus will dauerhaft, ganz, immer, jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und so weiter und so weiter. In uns wohnen. Wohnen, leben in uns. Und das Schöne ist, dass er sich dabei immer mehr breit machen will in uns. Er hat die Tendenz, sich wirklich breit zu machen in uns, dieser Heilige Geist. Das möchte er. Aber das macht er nicht mit Zwang. Das macht er nur in der Weise, wie wir es zulassen, dass der Heilige Geist, dass Gott in uns auch mehr und mehr übernimmt. Mehr und mehr Räume, um in diesem Bild zu bleiben, unseres Lebens einnimmt, in dem er wohnen kann. Das ist meine Wohnung, das ist mein Zimmer. Ich bin der Herr in diesem Haus. Das hat aber umgekehrt zur Folge, dass manche Untermieter, die bei uns im Haus drin sind, die müssen wir rausschmeißen, die müssen wir kündigen. Es geht nicht anders. Das ist das Lästige mit Gott. Das ist das Lästige mit Jesus Christus. Der kann es nicht haben, dass da andere Mieter noch im Haus sind. Er will unser Leben als sein Haus, als sein Leben in Anspruch nehmen. Und dann müssen Untermieter wie zum Beispiel der Herr Lüge oder die Frau Zorn oder Diebstahl oder Bitterkeit, böses Gerede, wir können das weiter und weiter und weiter führen, die müssen raus. Und wenn die nicht von selber gehen, dann müssen wir ihnen kündigen und sagen, es geht leider nicht, tut mir leid, sucht euch was anderes. Denn beide Mieter, Christus auf der einen Seite und das, was ich aufgezählt habe, auf der anderen Seite, vertragen sich nicht. Wenn Paulus das Bild, dann das dritte nimmt, wo es heißt, verwurzelt sein in der Liebe, oder das andere Bild dann gleich daneben, auf das Fundament gegründet zu sein, dann gibt er uns so einen Eindruck, was für eine Kraft, eine Gewalt ausgehen kann in unserem Leben, wenn unser Leben in Christus verwurzelt ist. Ich finde es immer faszinierend, wenn ich aus der Ragnitz hier runterkomme nach Gries, und fahre mit meinem Auto dann die meiste Zeit durch die Elisabethstraße. Das ist eine wunderbare Allee mit großen, starken Bäumen, links und rechts. Und jetzt, wo wieder Mai ist und sie völlig ausgeschlagen haben, ist es wie ein Dom. Ja? Sie umschließen quasi diese große Straße. Es sind mächtige Bäume. Und das Gewaltige ist ja, dass diese Bäume, so wie wir sehen können, mindestens auch in die Erde runtergehen. Sie sind verwurzelt, ganz tief im Erdreich. Und das sagt Paulus, das wünscht er uns, dass wir so fest verwurzelt sind in Christus. Tiefwurzler, keine Flachwurzler, die tief runtergehen in Christus. Und wenn dann eine Windböe kommt, wenn ein Sturm kommt, ein Tornado oder das, was sich immer mehr bei uns in unseren Breitengraden jetzt schlimm wütet und breit macht, wenn das kommt und über uns hinwegfegt, dann stehen wir. Das überstehen wir. Und wir stehen da in Christus. Aber diese Verwurzelung ist etwas, was wir nicht machen können. Das ist nicht in unsere Macht hineingelegt, sondern wir müssen es erbitten, erbeten. Wir müssen füreinander einstehen vor Gott, dass der Heilige Geist das in uns bewirkt. Es hilft nicht, dass wir es auf unsere Art versuchen, aus unserer Kraft, aus unserem Vermögen. Miteinander einstehen und beten, erbitten, so wie Paulus für uns bittet. Deswegen bittet er hier dafür. Benutzt so viele Bilder, damit wir es verstehen. Wir brauchen es. Er betet für uns und wir sollen füreinander einstehen und beten. dass das geschieht. Und schließlich lesen wir in Vers 19, dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Haben wir wieder dieses Lieblingswort Fülle. Aber jetzt nicht die Fülle der Gnade, sondern jetzt heißt es die Fülle des Lebens. In anderen Übersetzungen heißt es, die ganze Gottesfülle soll in uns kommen. Was ist denn das Gewaltiges? Die ganze Gottesfülle. Oder in anderen Übersetzungen, der ganze Reichtum Gottes soll in uns hineingefüllt werden. Gefülltes, erfülltes Leben, was ist das? Was ist für uns Leben? Nicht nur am Sonntag, wenn wir jetzt hier sitzen, sondern auch morgen, wenn die Woche wieder losgeht. Was ist Leben für mich? Erfülltes Leben. Oder anders gefragt, für wie viele Dinge dieser Welt bist du bereit, auf die Knie zu gehen? Es zu erbitten. Was dir wirklich wichtig ist. Das ist dann wahrscheinlich das, was du mit Leben verstehst. Was ist Leben in der Realität deines Alltags? Ist das, was dein Leben ausmacht, das Asyl, auf das du jetzt zugehst? Jetzt ist das ganz, ganz wichtig. Es macht dein ganzes Leben aus. Ist es das? Und wenn du das Asyl hast, was ist das Nächste? Ist es der Job? Ein guter Job? Ist das das Leben? Ist es die Wohnung oder die neue Wohnungseinrichtung nach 20 Jahren? Ist das das Leben? Ist es das Auto? Oder für die Jüngeren unter uns, ist es das Smart oder iPhone, das Neue? Das ist Leben. Immer dran sein. Im World Wide Web. Oder ist es vielleicht der Urlaub? Ist das das Leben? Auch wichtig. Ist das das Leben? Erfülltes Leben? Für manch einen ist es wichtig, gut gekleidet zu sein. Manch einem Markenkleider zu tragen. Ist das erfülltes Leben? Oder ist es das Haus, das ich besitzen möchte? Ist das das Leben, erfülltes Leben, wenn ich Eigentum habe? Oder ist es meine Gesundheit? Ist das erfülltes Leben, wenn ich gesund bin und noch etwas tun kann, was ich will? Ist das erfülltes Leben? Was ist für dich erfülltes Leben? Wofür gehst du auf die Knie? Die Statistiker sagen uns, die Verschuldung einzelner Personen und Familien ist ganz rasant am Steigen in unserer Gesellschaft. Sie gehen dem erfüllten Leben nach und das ist sehr kostspielig. Und sie verschulden sich auch so hoch, dass sie überhaupt nicht mehr aus den Schulden rauskommen. Der Trend geht ganz rasant nach oben. Die Maßlosigkeit von Ansprüchen steigt mit der wachsenden Unzufriedenheit über das, was man hat. Was ich habe, ist gar nicht mehr so interessant, sondern man richtet sich ja meistens nach dem, was ich noch nicht habe und wichtig ist. Und dann hat man es. Ich glaube, ich rede hier über Menschen nicht nur außerhalb dieser Gemeinde. Ich glaube, ich rede auch über Menschen, die hier sitzen oder der hier predigt. Wir alle sind ein Teil unserer Gesellschaft. Wir alle sind diesen Einflüssen ausgesetzt, unterworfen, davon geprägt oder soll ich vielleicht sagen, dadurch vergiftet? Es betrifft nicht nur den Einzelnen, es gilt auch für jede Gemeinschaft, für Freundschaft und Familie. Und wer immer nur sorgenvoll und bedenklich auf alle möglichen Ereignisse und Pläne reagiert, der muss ein unzufriedener Mensch sein. Der muss so werden. Und an ihm geht das Leben und die Freude wahrscheinlich vorbei. Trauen wir also den Worten des Apostels. Damit möchte ich schließen. Trauen wir den Worten des Apostels, dass wir die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe unseres wirklichen Lebens erfahren dürfen. Er sagt, wir dürfen es erfahren, was erfülltes Leben bedeutet. Finden wir doch die Ausrichtung unseres Lebens in der Liebe Jesu Christi, die dazu noch diese großartige Verheißung uns mitgibt. Niemand kann euch aus meines Vaters Hand reißen.